Jetzt melden wir uns wieder zu unserer zweiwöchentlichen Show. Ihr hört ja mal zu. Daniel, wie geht's dir? Wo bist du?
Mir geht's gut, ich bin gerade unterwegs. Ich komme gerade vom Tag des Abwassermeisters.
Okay.
Kennst du den?
Nö.
Aus Neubrandenburg. Er war eine super Veranstaltung, hat die DWA mega gut organisiert. Ganz, ganz viele Abwassermeister getroffen, die damals ihre Lehre vielleicht sogar in Neubrandenburg gemacht haben oder ihre Weiterbildung zum Meister. Ja, waren viele interessante Gespräche dabei. Nicht gerade, was das interessanteste Gespräch war, aber ja. Klaus, wo bist du gerade? Wo erwische ich dich?
Ich bin gerade im alten Pumpwerk bei der Hansewasser in Bremen. Das ist quasi ein Vereinsgebäude hier, das ist das alte Hauptpumpwerk, wo ich hier sitze. Und wir haben hier eine DWA-Veranstaltung, irgendwie alles DWA, komisch, haben wir hier auch. Und wir diskutieren gerade über Berufswettbewerbe und so weiter, wie wir das nächstes Jahr organisieren. Ich habe mich jetzt einfach mal hier für unseren Podcast ein bisschen abgesetzt und gedacht, wir müssen unbedingt hier mal mit den Berliner Kollegen sprechen. Und zwar, heute haben wir interessante Themen. Du hast ja gesagt, apropos interessante Themen, über was sprechen wir denn heute überhaupt?
Müssen wir, glaube ich, mal unsere Gäste fragen. Nehmen wir uns doch mal mit.
Müssen wir doch mal unsere Gäste fragen. Ja, wir haben nämlich drei sogar heute. Stellt euch doch mal vor, wer ihr seid, was ihr so macht und was ihr uns so erzählen wollt heute. Christopher, fang du mal an.
Ja, hallo Klaus. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Hallo Daniel, wie geht's dir?
Hi, mir geht's so gut wie dir.
Wunderbar. Läuft bei mir.
Ja, genau. Ja,
worüber wollen wir heute sprechen? Wir haben ja schon ganz oft eure tollen Podcasts gehört und ihr habt schon so viele Abwasserthemen abgedeckt. Und da dachten wir, das Thema Planung und Bau von den Kanälen als auch von den bei uns auch Trinkwasserleitungen, weil das bei den Berliner Wasserbetrieben alles zusammenläuft, das wäre doch auch nochmal eine tolle Folge, die wir da zusammen kreieren könnten. Ja, und so sind wir heute zusammen und ich habe noch dabei meine Kollegin, die Marie und die Angie. Die können sich auch mal gerne zu Wort melden. Hallo.
Ja, hallo, hier ist die Angie. Ja, ich bin im Planungsbereich und freue mich auch sehr, heute mit dabei zu sein.
Ja, mein Name ist Marie. Jetzt hat der Christopher so schön gesagt, Planung und Bau. Ich fühle mich gerade ein bisschen vergessen. Ich bin nämlich die dazwischen. Ich bin die aus der Vergabevorbereitung. Also das genau im Staffelstab-System stehe ich genau zwischen den beiden.
Das heißt, wer plant bei euch und wer baut bei euch?
Also ich plane. Ich bin Angie. Ich plane die überwiegend noch Trinkwasserleitung. Ja, ich plane.
Marie hat das Geld und kauft es ein?
Ja, so ein bisschen,
nicht ganz auch. Christopher muss arbeiten.
Abarbeiten.
So ungefähr sieht es aus, genau. Wir haben ein Staffelstabprinzip hier in Berlin, wenn es darum geht, die Netze zu sanieren und zu erneuern. Und da geht es quasi los mit der Maßnahmeentwicklung. Da haben wir heute keinen dabei. Und dann geht es in die Planung. Das würde quasi die Angie dann übernehmen. Die plant, die macht aus leeren Blättern dann volle Blätter und eine komplette Planung. Und die Marie, die schreibt quasi das ganze LV aus und kümmert sich um die Vergabe. Und ja, wenn alles dann eingekauft ist, die Leistung, dann geht es zu mir in die Bauleitung. Und wir betreuen dann die Objekte, bis das Wasser wieder bergab fließt, wie es so schön gesagt wird bei euch immer. Und anschließend kommt dann noch ein Staffelstab, der die Rechnungsprüfung, die nochmal nachher alle Rechnungen prüft, damit wir hier schön das Vier-Augen-Prinzip waren bei den Berliner Wasserbetrieben. Ja, und dann ist das auch geschafft. So sieht die Struktur aus bei uns.
Kann man denn sagen, man kennt ja die Leistungsphasen der HAUI, oder Klaus, kannst du nochmal die Zuhörer mitnehmen? Oder Dave will von euch mal erklären, was die Leistungsphasen der HAUI sind?
Die Planung müsste das doch können, Angie, oder?
Oh Gott.
Angie.
Nimm uns doch mal mit.
Also ich kann das gar nicht so ausführlich erklären. Ich bin halt in der Entwurf, also es gibt eine Vorplanung, da wird vorgeplant, da werden alle grundlegenden Details festgelegt und eingeholt. Und dann geht's rüber in die Entwurfsplanung und da bin ich dann im Moment. Also
ja, aber lass uns die mal kurz durchgehen, die Leistungsphasen. Kriegen wir die jetzt zusammen? Oh. Erste ist Grobplanung, ne?
Grundlagenermittlung.
Dann kommt Vorplanung, ne?
Genau.
Dann kommt Entwurfsplanung, ist die 3.
Genau.
Das ist viel?
Dann kommt das angenehmste Genehmigung.
Nee, Genehmigung.
Das ist 4, Genehmigungsplanung. Dann kommt 5.
Ausführungsplanung.
Ausführungsplanung, dann 6.
Das ist meins, Vorbereitung der Vergabe.
Vorbereitung der Vergabe, das ist Marie.
Genau. 7.
Ausschreibung, Vergabe.
Ausschreibung und Vergabe, ne? Dann 8.
Ausführung.
Ausführung und 9.
Gewährleistung, Absnahme.
Genau,
ja, und dann gibt es da noch die Bau.
Abnahme.
Dann gibt es noch die Bau, örtliche Bauüberwachung noch, ne?
Das ist Leistungsphase 8.
Leistungsphase 8.
Das ist 8, okay, alles klar.
Also da wäre der Bau drin, Leistungsphase 8. Leistungsphase 1 bis 2 ist bei uns wahrscheinlich die Grundlagenermittlung und Vorplanung. Dann kommt Angie mit Leistungsphase 3 bis 5. Und dann übernimmt Marie Susanne bis von 6 und 7. Genau, dann haben wir es zusammen.
Ja, ja und lebt ihr
und dann kommst du mit der 8,
Thema
ne?
noch? Lebt ihr dieses HOI-Thema? Weil das ist ja nicht mehr verpflichtend. Ne? Es ist ja quasi seit einer Weile nicht mehr verpflichtend, aber das wird noch so gelebt, oder?
Ja, ich würde schon sagen, ne? Durch den Staffelstab-Prinzip ist es doch eigentlich mehr oder weniger dann geregelt.
Ja, weil früher galt das ja als Gesetz, HOI. Ne? Das war ja quasi Pflicht, sich daran zu halten. Und laut EU ist es jetzt nicht mehr zulässig, dass man sich verpflichtend daran halten muss. Und deswegen hat man ja jetzt das Thema, dass das quasi so eine Art Empfehlung ist nur noch, ne?
Genau, aber wir halten uns da schon dran. Also das ist schon okay. Ein guter Leitfaden.
Also was die Leistungsbilder angeht, Nebenleistung, Hauptleistung, das ist immer eine gute Grundlage, um ja auch Verträge auszuarbeiten. Es geht daher nicht mehr um diese Honorartabellen, denke ich, diese dienen eher der Orientierung.
Mhm. Das ist ja der Hintergrund gewesen, dass die EU gesagt hat, man soll frei verhandeln können mit Ingenieurbüros. Und früher war das nicht möglich, da musste man sich an diese Tabellen halten. Das ist ja jetzt quasi der aktuelle Stand, so habe ich das mal verstanden. Ja. Anne, du wolltest dich unterbrochen.
Ja, alles gut. Also wir können ja nochmal zusammenfassen. Ne? Also wir haben hier alle Personen sitzen von Leistungsphase 3 bis 9. Noch 9 vielleicht nicht, aber bis 8 auf jeden Fall. Richtig?
Ja.
Da würde ich einfach mal, da können wir doch mal super ein Beispiel durchgehen, oder? Wir bauen jetzt mal eine neue Trinkwasserleistung. Wie läuft das ab?
Genau, also da kriege ich von der Vorplanung, kriege ich die ganzen Unterlagen, die im Vorhinein schon eingeholt wurden, so wie Kampfmittelauskunft oder Bestandsunterlagen und ja, so der Grobteil halt und dann fange ich an zu planen. Dann gucke ich, ob ich Trassengleich auswechseln kann oder ob ich in eine neue Umgebung rein muss aufgrund der Bestandsleitung, weil wir da nicht mehr langkommen oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Genau, und dann plane ich und dann gebe ich das an den Zeichner weiter meistens. Der überträgt es dann in die Zeichnung und dann erstelle ich meine Kosten, habe ein bisschen Abstimmungsbedarf teilweise noch mit Ämtern und dann, wenn ich meine Kosten soweit fertig habe, geht es dann rüber zum LV.
Genau, das ist dann mein Part. Ich kriege dann quasi eine Akte mit den Plänen und versuche oder mache daraus quasi ein Komplettpaket, was möglichst detailliert alles beschreibt, was wir an Leistungen haben, die da auftauchen. Das ist natürlich insofern immer so ein bisschen eine Challenge, dass man jetzt nicht unbedingt Nachtragspotenzial erzeugen möchte, also da wirklich gucken muss, dass man auch nichts auslässt und ja, dann halt auch, also wir haben so eine Art Hauptleistungsverzeichnis, womit wir als Wasserbetriebe arbeiten und das beschreibt natürlich auch nicht alles und dann werden da halt Sonderpositionen angelegt, die dann nochmal explizit bestimmte Ausnahmefälle, die wir manchmal auch nur einmal haben im ganzen Leben eines Bearbeiters, sowas wird dann angelegt und da hilft uns halt bei der Erarbeitung einfach diese Pläne. Und genau, und dann mache ich halt das LV fertig. Das geht auch alles bei uns im Vier-Augen-Prinzip. Das geht dann an den Einkauf. Der Einkauf schickt es dann raus an die Firmen. Die kalkulieren es quasi und schicken es wieder zurück. Und dann bin ich nochmal am Zug und muss quasi technisch prüfen, ob diese Angebote okay sind, beziehungsweise ob die Voraussetzungen überhaupt der Firmen erfüllt sind. Also können die das überhaupt? Zum Beispiel ein Straßenbau über der Trinkwasserleitung. Deshalb hängt ja meistens immer noch viel mehr dran. Und genau, dann schreibe ich da so einen schönen Prüfbericht, geht es weiter und die beauftragen dann letztendlich die Firma. Also eine der Firmen, je nachdem. Genau, und dann geht es weiter. Ja.
Bist du eigentlich separat die Vergabestelle oder machst du wirklich die technische Prüfung und dann geht es separat zur Vergabestelle?
Genau, ich mache nicht die Vergabe an sich. Also das macht uns bei uns separat wirklich der Einkauf, auch diese ganzen rechtlichen Sachen, sage ich mal. Da ich bin wirklich nur für den technischen Teil zuständig. Also genau, die Fragen alle zu klären und dass das wirklich alles auch Firmen sind, die das können und auch Erfahrung haben. Und genau, das ist mein Part. Und mit der Vergabe dann an sich, ich kriege halt mit, klar, wer das wird dann zum Schluss, aber da habe ich nichts zu sagen quasi.
Was, mich interessiert das, ne? Weil diese Schnittstelle und auch das, was du ja machst, ist ja so eine Art, ich will nicht sagen Qualitätssicherung. Warum hat man das gemacht? Warum ist das der Sinn dort? Und warum sagt man nicht, okay, das macht jetzt die Angie noch weiter?
Ich glaube, das ist einfach, weil es zu groß wird. Und auch, damit man auch wirklich mehrere Leute hat, die darauf gucken. Ich meine, es gibt Projekte, die sind Jahre in der Planung. Dann sind die auch noch mal bei uns eine ganze Weile. Ne? Das wäre einfach zu viel, glaube ich.
Also ja, und irgendwann wird man ja auch betriebsblind denn dafür, ja. Ne? Wenn man zu lange drauf guckt, dann sieht man Sachen nicht, die andere sofort sehen.
Total, ja.
Wenn die als extern darauf gucken und dann ist schon besser.
Sind wir ja gerade bei dem Beispiel der Trinkwasserleitung. Habt ihr da jetzt mal ein Beispiel, wo das mal vielleicht auftreten könnte, wo das super viel Sinn macht, dass dann das dritte und das vierte Auge rüber guckt und das prüft an der Stelle?
Na, das sind zum Beispiel die Aufbruchmengen. Ne? Da hatten wir jetzt, also hatte ich jetzt mit einer Kollegin das Problem, dass die einzelnen Schichten angenommen werden und dann im Nachhinein nicht alle Schichten wieder aufgebaut wird, sondern so ein Standardaufbau kommt. Und da fehlen dann auch Mengen und da muss dann schon mal miteinander gesprochen werden, ob das dann so richtig ist an dieser Stelle oder nicht. Was man sich dabei gedacht hat, das ist schon wirklich nicht schlecht. Wir bedenken dann doch vielleicht mal ein paar Sachen nicht, die dann an anderer Stelle bedacht werden.
Mhm. Und Daniel, man hat sich hier auf Grundlage, weil wir so ein großes Netz haben, und wir einfach davon sprechen, dass wir ungefähr 9000 Kilometer Kanal haben, circa knapp 8000 Kilometer Trinkwasserleitung. Dann kommt nochmal ein über 1000 Kilometer Abwasserdruckrohrleitung dazu. Aber insgesamt sprechen wir von 17.000 Kilometer Netz, was wir betreuen als Berliner Wasserbetriebe. Und das ist natürlich eine enorme Menge. Und wenn man jetzt mit dem Ansatz rangehen würde, 1% wollen wir jährlich davon sanieren oder erneuern, sprechen wir von 170 Kilometern. Der Ansatz ist sehr sportlich und ist in der Stadt Berlin sehr schwer zu schaffen. Aber das ist so ein angestrebter Wert. Und daraufhin ergeben sich Hunderte von Baumaßnahmen. Das heißt, wir müssen sehr oft diesen Zyklus durcharbeiten, den wir gerade bei HOI auch durchgezählt haben. Und das heißt natürlich, wir müssen gucken, dass wir uns spezialisieren. Und darum Staffelstartprinzip bei uns, bei den Berliner Wasserbetrieben, im Bereich der Netze. Im Bereich der Werke haben wir ein anderes Prinzip. Da darf es ein Mitarbeiter von vorne bis hinten betreuen. Aber hier, um die Masse der Baustellen zu schaffen, um wirklich Meter unter die Erde zu bekommen, geht es darum, uns zu spezialisieren, damit es in den einzelnen Bereichen dann auch zügig vorangeht. Daher kommt es, dass man eben die einzelnen Abteilungen geschaffen hat.
Bevor wir gleich zu dir kommen, ne, habe ich mal an der Stelle aber trotzdem noch mal eine Frage, damit das so ein bisschen für mich greifbarer wird. Seid ihr denn ein Team und ihr lauft in dem Team mit den Staffelstäben von Projekt zu Projekt? Oder gibt es auch mal, ich sag mal, jemanden anderen, der letztendlich die Vorplanung bis zur Ausführungsplanung betreut und übergibt dann den Staffelstab an Marie?
Das kann ich vielleicht ganz gut beantworten. Also ich habe meist immer jemand anders. Also ich habe sowohl von der Außerplanung, also wir haben ja auch teilweise Fremdplanung. Wir haben bei mir sind zum Beispiel auch oft Ingenieurbüros beteiligt. Also manchmal hat man jemanden doppelt. Und genau ist es mit der Bauleitung. Ich übergebe ja dann auch die Akte an die Bauleitung. Also sehe ich ja, wer das kriegt. Und das ist auch meistens immer unterschiedlich. Also die wildesten Konstellationen. Genau. Also es bleibt in dem spannend. Wir sind nicht festgelegte Teams. Ja.
Womit hast du die beste Erfahrung gemacht?
Inwiefern? Ob es Eigenplanung oder extern oder...
Genau. oder keine Ahnung?
Das ist völlig unterschiedlich, sage ich mal. Also es kommt ja immer, jedes Projekt ist wirklich so individuell. Manche laufen wirklich schon, sind schon 2 Jahre in der Vorbereitung, da hängt es dann irgendwie am Amt oder irgendwas ist da. Also das ist nicht mal, also menschliche Faktoren meistens eh nicht, aber kann ich gar nicht sagen, nee, weiß ich nicht. Das ist unterschiedlich, wie es läuft. Manchmal läuft es menschlich super gut zueinander und manchmal passt nicht, aber man macht ja dann das Beste draus, man möchte. Also ich sehe das immer so, es ist eine Gruppenarbeit, wie früher, ne? Man möchte zusammen das Ding irgendwie durchbringen und dann macht man das und dann funktioniert das auch. Also
das ist ja bezeichnend.
Erfahrung gemacht.
Es ist ja bezeichnend, dass ihr hier zu dritt sitzt. Scheint ja, dass ihr euch ganz gut versteht in diesem Prozess. Ich stelle mir halt vor, dass die Schnittstellen extrem wichtig sind, die dazwischen sind. Und wir haben ja jetzt doch einige, die dann immer hin und her, und das ist ja wahrscheinlich auch ein rollierender Prozess, ne?
Deswegen ist das eine mega gute Überleitung übrigens, Klaus, zu Christopher noch. Christopher, ab wann wirst du eigentlich dann mit einbezogen? Ist das wirklich so, okay, die Angie und die Marie, die machen das jetzt und irgendwann kriege ich wirklich den Staffelstab übergeben, aber du bist ja nachher wirklich dazu da, die Bauausführung zu begleiten. Greifst du denn schon vorher ein, auch gerade bei der Entwurfsplanung, und guckst mal rauf, um da auch deine Erfahrung mitzugeben und vielleicht noch ein paar Bedenken? Oder wie läuft das?
In der Regel tatsächlich nicht. In der Regel bekomme ich eine fertige Bauausführungsplanung. Ich bekomme sämtliche Bestellungen. Das heißt, die Firmen sind bestellt, die Lieferanten sind bestellt. Also ich bekomme alle Werkzeuge an die Hand, um wirklich von heute auf morgen mehr oder weniger mit den Bauleistungen zu beginnen. Also das ist schon sehr, sehr komfortabel gelöst an der Stelle. Und wenn das die Regel ist, gibt es auch Ausnahmen in manchen Fällen, wenn man gerne mal nochmal eine Stimme vom Bauleiter hören möchte, dann wird man auch nochmal befragt, wie sieht's aus? Seht ihr das in der Bauleitung genauso? Wir würden es jetzt im Entwurf gerade so lösen. Und dann gibt es auch mal Vorabsprachen. Aber wie gesagt, auf Grundlage der Masse, die wir auch bearbeiten, geht es in der Regel erstmal durch, bis es denn da ist. Und dann, dann bekommt man eine ganze Menge, früher hat man eine ganze Menge Papier bekommen, jetzt sind wir schon mehr und mehr fortschrittlich, dass alles, die Ordner, die Papierordner werden immer dünner und wir kriegen halt eine digitale Akte. Und da heißt es natürlich erstmal, weil man dann sehr jung in dem Projekt drin steckt und selbst die Firmen, mit denen man jetzt gleich arbeiten wird, die stecken schon viel tiefer in dem Projekt drin, weil die haben ja schon eine ganze Ausschreibungsphase durch. Die haben ja schon kalkuliert und angeboten. Das heißt, die sind schon fit im Projekt und man selber muss jetzt erstmal das LV entgegennehmen, die ganzen Verträge, die ganzen Pläne mal ausbereiten. Die Pläne sind natürlich unter anderem auch noch im Papier da, gerade um den Überblick da nicht zu verlieren. Und dann muss man sie erstmal reinarbeiten in das neue Projekt. Und dann geht es so Step by Step weiter. Dann vereinbart man den ersten Übergabetermin mit der Planung und spricht mit der Planung und probiert das Maximale an Wissen abzuholen von den Kolleginnen. Alles, was irgendwo nicht jetzt auf Papier geschrieben wird, was zwischen den Zeilen ist, das erfragt man natürlich, weil es wäre ja schade, wenn das Wissen irgendwo verloren geht. Mhm. Nimmt man dann mit. Und wenn man da auf einem guten Stand ist, dann macht man einen Kick-Off-Termin mit der Baufirma, dann trifft man sich erstmalig mit der Baufirma und da wird dann geguckt, wo stehen wir, wo wollen wir hin, welche Genehmigungen müssen wir jetzt noch zusätzlich einholen. Da geht es immer darum, wir arbeiten ja am Straßenland, das heißt, immer wenn wir aufschlagen, dann bedrohen wir sozusagen den fließenden Verkehr, weil unsere Leitungen sind oft ziemlich groß und liegen natürlich in den Straßen drin. Und dafür braucht man eine Sondernutzungserlaubnis, um überhaupt diese Fläche benutzen zu dürfen. Das ist die eine Genehmigung. Die zweite Genehmigung ist eine verkehrsrechtliche Anordnung, um den Verkehr natürlich sicher um die Baustelle herumzuführen. Die müssen erstmal eingeholt werden und da hat man meistens zwischen 4 und 12 Wochen, denn braucht man tatsächlich, bis man diese Genehmigung zusammen hat. Und in der Zeit kann man dann wieder schon die nächsten Schritte abgehen, was man alles haben muss. Müssen wir eine Grundwasserhaltung machen, müssen auch diese Genehmigungen, die sind in der Regel vorhanden, aber wir müssen die Auflagen erfüllen, das heißt, wir müssen Pegelrohre setzen, das heißt, Grundwasserstände messen, wir müssen Wasserproben nehmen, wir müssen Grundwasserhaltungsanlage aufbauen, die muss abgenommen werden von der unteren Wasserbehörde. Also da gibt es eine Menge Vorbereitungsmaßnahmen, die getroffen werden müssen. Da wir eben mittendrin sind in der Stadt, muss man auch mit den Müllentsorgern sprechen, die Anwohner informieren, Gegebenenfalls müssen Bäume zurückgeschnitten werden. Also viel Abstimmungsbedarf, bevor wir überhaupt den ersten Spatenstich sozusagen machen. Und ja, und wenn es dann mal losgeht, dann und die Verkehrssicherung steht und die Bagger anrollen, dann, dann geht es darum, die Straße aufzuschneiden, die Leitung zu finden. Wenn es jetzt darum geht, eine Leitung einfach auszuwechseln, dann legt man Baugraben an. Der wird dann verbaut, soll ja nichts nachrutschen. Die Straßen soll ja danach auch noch intakt bleiben. Die Leute, die da unten arbeiten, die sollen sicher arbeiten. Dann davor gibt es natürlich auch noch einen Schritt. Und unsere Leitungen, wo wir vorhin beim Trinkwasser waren, die sind dann dafür da, 24 Stunden am Tag die Leute mit Leitungswasser bester Qualität zu beliefern. Das heißt, da können wir jetzt nicht einfach eingreifen. Wir müssen gucken, dass die Leitung entweder über eine Nebenleitung, das heißt eine Ersatzleitung, weiterläuft. Oder wir haben die günstige Situation, wir können die so gut abschiebern, dass trotzdem alle Versorger weiterhin versorgt werden. Ja, es wird jetzt gleich ein Monolog, aber dann geht es ja noch weiter. Da ist man dann mittendrin. Und dann heißt es natürlich, die Leitung auszuwechseln. Das heißt, das Altrohr rauszunehmen und ein neues Rohr einzubauen. Und dann, wenn das neue Rohr drin ist, jetzt sind wir eigentlich im Abwassertalk, aber da wir jetzt mit der Trinkwasserleitung begonnen haben, das ist natürlich ein Lebensmittel, was da durchfließt. Wenn die Leitung erstmal drin ist, dann muss natürlich...
Frage. Hörst du mich? Ist das ja vom Fass? Begleitet ihr auch Abwasserprojekte?
Wir machen Trinkwasser.
Ja, ich höre dich, ich höre dich.
Genau, ich hatte jetzt nur damit angefangen, weil ich jetzt so überwiegend Trinkwasser hatte, aber ich gehe auch in den Kanalteil Abwasser rein, ja.
Genau. Ich komme auch eigentlich eher tatsächlich aus dem Kanalbereich und für mich ist Trinkwasser ein bisschen neuer gewesen, sag ich mal.
Also Mir explodiert gerade der Kopf ein bisschen, Christopher. Ich habe mir hier nebenbei immer so Fragen mitgeschrieben zu euren ganzen. Ich finde das ja cool, wenn man mal so das gesamte Projekt sieht, ne? Sie haben mir einfach so nebenbei Fragen mitgeschrieben, auf die wir mal näher eingehen können. Wollen wir das machen? Oder,
Na klar.
Ist okay. Also jetzt erstmal das erste, Angie. Du hast am Anfang was von Kampfmittelplänen geschrieben. Das hätte mich mal interessiert. Erzähl mal, wie das ist. Ja, das in Berlin ein Riesenthema oder wie ist das?
Das ist schon ein großes Thema, ja. Gerade vom Krieg. Die haben die Waffen früher einfach in Gräben reingeschmissen. Dann wurde zugebuddelt. Also es ist noch ziemlich viel an Granaten. Also ich selber habe noch keine gefunden, aber es sind auf jeden Fall immer Verdachtsflächen, die untersucht werden müssen vorher, damit natürlich den Bauarbeitern auf der Baustelle da nichts passiert. Ne? Also da wäre ja fatal, wenn man sieht ja öfters, wenn eine Bombe gefunden wird hier, dann wird alles stillgelegt und da sollte man doch im Vorhinein schon mal gucken, dass man vieles sichtet, findet und dann vielleicht auch schon mal dann beseitigen kann.
Dann hätte ich jetzt die nächste Frage gewesen, wie groß ist die größte Bombe, die ihr bisher gefunden habt?
500 Kilo.
500 Kilo?
Am Hauptbahnhof von Berlin in der Nähe.
Und die wurde dann gesprengt oder?
Nee, die wurde da wurde, glaube ich, der Zünder separat da gesprengt, dann wurde die abtransportiert.
Ja, okay.
Genau.
Also das ist ein Riesenthema, ne? Da, okay. Besonders da, wo im Zweiten Weltkrieg viel gemacht wurde. Ich war jetzt gerade in diesen Berliner Unterwelten, da hat man das ja auch so ein bisschen mitgekriegt. Ist übrigens nur zu empfehlen, das mal mitzumachen.
Ja.
Ja. Dann gehe ich mal weiter. Was habe ich mir noch hingeschrieben? Ich habe mir hingeschrieben das Vier-Augen-Prinzip. Erklärt das mal wieder, was das genau ist und wie das funktioniert.
Ich kann es wahrscheinlich bei mir ganz gut erklären. Also ich stelle halt diese Leistungsverzeichnisse auf und bevor ich die quasi direkt weiterschicke, man steckt ja dann doch sehr im Projekt drin und wie Angie schon meinte, dass man so ein bisschen, ich sag mal, blind wird, beziehungsweise dann bestimmte Sachen nicht mehr sieht, dann gibt es bei uns halt eine Teamleitung, die dann mit mir nochmal draufschaut und wir dann gemeinsam nochmal bestimmte Dinge besprechen, damit das einfach im Ganzen dann wirklich eine runde Sache ist und dann geht es weiter. Und das handhabt eigentlich jeder Bereich so bei uns, ne? Dass da so ein bisschen auch, es geht ja auch, ich sag mal, ein bisschen um Verantwortung und im Zweifelsfall, wenn da jetzt irgendwas schief geht, dass da nicht heißt, hier, die hat das aber verbockt.
Ist auch ein Schutz für euch, ne? Dass ihr nicht absolut, da unter Korruptionsverdacht kommt oder irgendwas. Ja. Dann habe ich weiter aufgeschrieben hier, technisch prüfen, ob Firmen das überhaupt können. Da habe ich mich gefragt, wie prüft man sowas, ob eine Firma das kann, was sie verspricht?
Also ich lasse jetzt nicht irgendwie eine Straßenprobe bauen. Nee, aber es gibt ja gewisse Gütezeichen vom Güteschutzkanalbau zum Beispiel.
Dankeschön.
Ne? Dann gibt es QGS zum Beispiel für den Straßenbau als, oder dann wird abgefordert, Vergleich, Referenzprojekte einfach, wo schon mal gewisse Pflasterflächen in gewissen Größen hergestellt wurden oder kleine Pflasterflächen, je nachdem, was es da. Also gibt es unterschiedliche Zertifikate und wir müssen halt gucken, wenn wir so eine Maßnahme auf den Tisch kriegen, was muss denn eine Firma können, um das quasi qualitativ gut herstellen zu können, und dann nehmen wir das
quasi. Was ist denn da so regelmäßig gefordert? Was muss man bringen als Firma, um in Berlin überhaupt einen Graben ziehen zu dürfen für Abwasser oder Trinkwasser? Kann man es mal so grob sagen?
jetzt ist natürlich gut. Man kennt die ganzen Abkürzungen, wenn man jetzt die ganzen Sachen ausgeschrieben, aber eine AK3 nennt sich das im Kanalbau. Sag ich mal, das ist so das Geringste, das können auch die kleineren Firmen definitiv bringen. Das heißt, ich glaube, bis 3 Meter Bauwerke und bis, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, deren 300 oder so.
Da sind die dann zertifiziert, die Firmen, ja?
Genau, die haben vom Güteschutz,
gibt es ja richtig. Güteschutz-Kanalbau hört man ja öfter mal, in der KA ist da auch manchmal Werbung dafür. Also das muss man haben, sonst hat man gar keine Chance wahrscheinlich, ne, bei euch irgendwas zu machen.
Ja, also ich weiß nicht, es gibt halt, wie gesagt, auch Sachen, wo bestimmte Referenzprojekte oder Sachen also eingeschickt werden können, aber was jetzt, wo das genau rechtlich, da ist dann immer so, da steigt es bei mir dann aus quasi. Da muss ich mir dann auch Beratung holen nochmal. Genau, aber das fordern wir ab.
Okay. Und Christopher, du musst dich ja dann damit auskennen, was da drin steht in dieser Norm, ne? Damit du weißt, was du fordern kannst von deinen Firmen dann auch vor Ort, ne?
Ne, tatsächlich kenne ich die nicht auswendig, die Güteschutzkanalklassen, weil wenn die das natürlich vorher alle weggeprüft haben, dann weiß ich ja, dass ich jetzt mit qualifizierten Firmen draußen arbeite. Und draußen geht es dann darum, wirklich zu gucken, ob die Arbeitssicherheit eingehalten wird, ob Qualität stimmt, die wir jetzt fordern als Wasserbetriebe, die wir am Ende dann, geht es immer eigentlich um Dichtheit. Das Rohr muss dicht sein, egal ob ein Trinkwasserrohr oder ein Abwasserrohr. Der Boden muss ordentlich verdichtet sein, sodass das Rohr auch schön geglättet drinnen liegt und die Straße im Nachgang nicht absackt. Und es muss am Ende auch betriebssicher sein für unser Personal, was im Nachgang ja im besten Fall die nächsten 60 bis 100 Jahre damit arbeitet. Und das sind die Hauptmerkmale, auf die man dann draußen bei der Bauleitung guckt.
Da habe ich mal eine Frage. Ab wann wird der Betrieb mit einbezogen in dieses Projekt?
Angie, ich glaube, du hast das erste Mal Kontakt mit dem Betrieb, oder?
Vorher, wenn ich mit meiner Planung fertig bin, dann schicke ich schon mal einen Entwurf hin und besprecht es mit denen dann, ob das für die so in Ordnung ist, ob die noch weitere Wünsche haben oder genau, dass, ob noch was fehlt, ob was dann eingefallen ist, dass doch noch irgendeine Leitung noch ausgetauscht werden muss oder genau, das sollte man weitaus vorher machen, bevor man die Entwurfsplanung abgibt, damit man noch Chancen hat zu ändern.
Okay, ich habe noch mehr Fragen hier hingeschrieben. Gehen wir weiter. Also, jetzt habe ich hier geschrieben, dass hat Christopher mal einen Monolog gehalten, was alles schiefgehen kann oder was alles zu tun ist. Und da habe ich nur hingeschrieben, was kann da alles schiefgehen? Also, du hast ja ganz viele Sachen. Du musst gucken, welcher Baum zurückgeschnitten wird. Wasserhaltung hast du gesagt. Du hast gesagt, verkehrsrechtliche Anordnung. Du hast gesagt, Straße sperren oder was auch immer. Du hast gesagt, Wasserproben ziehen, habe ich mir aufgeschrieben und so weiter. Was geht am häufigsten schief oder geht nie was schief? Das habe ich mich gefragt.
Es läuft wie ein Länderspiel immer.
Das Länderspiel ist jetzt kein gutes Argument für die letzten zwei Sachen. Es war jetzt kein gutes Argument.
Ich weiß, die Zeiten sind vielleicht noch nicht vorbei. Wir haben morgen noch mal die Chance.
Morgen, ja, wenn das hier jemand hört, dann wissen die schon, ob wir die Chance wirklich haben. Und dann könnte das ein schlimmer Spruch gewesen sein, wenn es morgen nicht klappt.
Das kann sein, ja.
Läuft wie ein Länderspiel und dann 2-0 gegen Costa Rica verloren. Also heute ist der 30. Wenn ihr das hier hört, wird wahrscheinlich das, wisst ihr mehr, die Zuhörer.
Ja, nein, also letztendlich, ja, alles kann schief gehen, auf was man vorher nicht achtet. Und da man ja in so einer Abhängigkeit ist von Dritten, ist man natürlich auch immer Bittsteller, egal wenn es ums Thema Genehmigung geht. Und Berlin ist ja dann keine Oase, was Genehmigung angeht. Das ist in der Regel, hat man einen Beantragungsfehler schon gemacht, dann dauert es wieder länger. Oder sind die Behörden überfordert? dauert es auch wieder länger. Also da hängt man ziemlich lange mit den Genehmigungen und das kann auch dazu führen, dass wenn man gar nicht erst reinkommt in die Baustelle und sich der Baubeginn immer wieder verschiebt, dann verschieben sich natürlich auch andere Sachen, wie das Material wurde schon bestellt, es muss wieder zurückgewiesen werden, weil man nicht anfangen kann. Das ist schon mal ein sehr unschöner Beginn, wenn es so losgeht. Dann alles, was man übersieht, ob in der Planung oder auch jetzt draußen bei der Erstbegehung auf der Baustelle, wenn es zum Beispiel letztens hatten wir übersehen, da haben wir zwar unsere Trasse abgelaufen, die wir neu erneuert haben, eine Abwasserdruckrohrleitung aus dem Jahr 1892 erneuern wir und da war kein Baum im Weg. Und aber bei einer Verkehrsführung, bei einer großen Kreuzung, bei der Umstellung, da stand tatsächlich ein Baum in diesen Schwenkbereichen im Weg. Das war nicht mal auf dem Plan drauf, weil die Schwenkbereiche waren ja noch außerhalb vom Plan. Und dieser Baum musste dann ganz kurzfristig quasi weg. Und wir haben uns dafür entschieden, den nicht abzusägen, sondern den umzupflanzen, weil der hatte noch eine Größe, die kritisch ist dafür, aber eventuell könnte eine Chance da sein, dass er dann auch wieder anwächst. Und darum haben wir uns dafür entschieden. Aber das ist so ein Ding, da läufst du dann auf und musst von jetzt auf gleich, bist du am Rödeln, wo du vor 3 Minuten dachtest, jetzt läuft's, aber und dann ploppt sowas auf. Dann kommt dann auch die Verkehrsbehörde und sagt, nein, ich ordne Ihnen das nicht an, ich gebe es nicht frei, wenn dieser Baum nicht wegkommt. Das ist ein Unfallrisiko. Und da ist man dann ganz schnell am Rödeln und probiert am Freitagnachmittag sämtliche Baumfirmen anzurufen, die sich damit auskennen. Und das ist okay. Ja, das ist zum Beispiel, einige Beispiele.
Okay, da habe ich noch eine letzte Frage. Also 2 Fragen habe ich eigentlich noch, die noch da passieren da drin, aber eine Frage wäre jetzt, würde jetzt für mich sagen, wie kriegt ihr das hin, regelmäßig Feedbacks einzuholen von den, also zurück, ne? Was zum Beispiel so ein Baumding ging schief, dann muss man beim nächsten Mal vielleicht drauf achten. Gibt es da einen Standard bei euch? Habt ihr da regelmäßig Treffen, in denen ihr das macht? Oder geht das auf kurzem Wege? Oder gibt es Feedback, Runden, Lessons learned bei jedem Projekt? Oder wie macht ihr das?
Genau, wir haben Review-Gespräche und in diesen Review-Gesprächen wird dann probiert, ja, alles anzusprechen, was lief gut, was lief schlecht oder was könnte noch besser laufen in Zukunft. Und da probieren wir so eine, was heißt Fehler, aber ja, so eine Sachen halt einfach das Wissen zu vermehren, damit alle auf dem gleichen Wissensstand sind und wir da immer am Stand der Zeit sind. Und uns stetig auch selbst zu verbessern. Und wir arbeiten ja mit öffentlichen Geldern und wir wollen ja auch gucken, dass die möglichst sinnvoll genutzt werden.
Ja. Okay.
Welche Erfahrung habt ihr denn in der Vergangenheit gesammelt, die jetzt mal den Zuhörern?
Ja, Daniel, du bist weg. Also wahrscheinlich will Daniel fragen, welche Erfahrungen waren so die
größten Lehren? Nicht nochmal die gleichen Fehler machen.
Also ich bin leider noch nicht so lange dabei, dass ich Fehler machen konnte und dass mir welche vorgetragen wurden, aber es wird sicherlich bald kommen. Aber das ist halt so, ne? Da müsste ich mal an die anderen weitergeben.
Fällt mir spontan auch nicht ein, was auch nicht heißt, dass ich keine Fehler mache, um Gottes Willen, aber ich bin jetzt erst auch 2 Jahre in der Abteilung tatsächlich. Ich weiß nicht, ich glaube, keine Ahnung, es wurde mal ein Baum vergessen, das ist aber noch aufgefallen, kurz vor knapp von einem Ingenieurbüro und dann wurde das noch beantragt, aber jetzt irgendwas Gravierendes bisher nicht.
Der größte Mehrwert ist ja gar nicht messbar, weil immer wenn es solche Runden gibt, wo man eben Erfahrungsaustausch macht, dann weiß man ja gar nicht, wie viele Kolleginnen hat man jetzt davor bewahrt, denselben Fehler nochmal zu machen, weil die wissen es ja jetzt und werden es nicht mehr machen und im besten Fall, wenn es einer kommuniziert und wir sind ca. 40 Bauleiter, wenn wir es in unserer Bauleiterrunde kommunizieren, habe ich 39 andere Bauleiterinnen davor bewahrt, vielleicht im besten Fall den gleichen Zeitaufwand oder extra Euro nochmal auszugeben in dem Fall.
Okay, cool. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die mir kam, als ihr das alles so erzählt habt. Woraus zieht ihr am meisten Motivation oder auch dieses Thema, ihr macht ja Baustellen in Berlin und ich will jetzt nicht sagen, also die Klimakleber, die machen ja auch Stau, aber ihr produziert ja auch vielleicht mal eine Baustelle, die Leuten vielleicht dann Stau erzeugen oder irgendwie stört. Wie geht ihr damit um? Also besonders du jetzt, Christopher, aber die anderen ja auch, ihr habt ja auch, seid ja auch Teil des Ganzen. Kriegt ihr da negatives Feedback oder positives Feedback für euren Bau? Oder man sieht das ja in der Erde nicht und so. Wie zieht ihr da eure Arbeitsmotivation in positiver Hinsicht daraus? Das ist ja so, ich weiß nicht, ob ich das gut formuliert habe.
Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn mich jemand irgendwie fragt, so von wegen, ja, was machst du da und schon wieder Stau? Ich meine, wir gewährleisten, dass Menschen, auf Deutsch gesagt, auf Toilette gehen können, dass sie frisches Trinkwasser kriegen in einer guten, sehr guten Qualität in Berlin. Also da sind wir wirklich spitze, kann ich jedem empfehlen. Und allein das ist ja schon, also wir halten das Netz am Laufen, ja, und wir machen das ja nicht, weil wir Langeweile haben, sondern wir machen, weil wir das stetig nach Verbesserung streben, letztendlich, beziehungsweise das auch erhalten wollen, was wir haben, und das finde ich Motivation genug. Dann Stau gibt es immer, also da muss nicht mal eine Baustelle Franz Scholz sein in Berlin. Das kann alles sein, ja. Von daher, also demotivieren tut mich so ein Stau dann nicht, tatsächlich, dann nicht auszuschreiben.
Ja, es ist so sinnvolle Arbeit, im Abwassersektor oder im Trinkwassersektor zu arbeiten. Das ist so sinngebend. Von daher ist die Motivation da, und es wird deswegen nicht, ja, durch Autofahrer wird es nicht geschwächt. Was man eher hat, sind Anwohner, Geschäftstreibende, die ja natürlich auch von den Baustellen betroffen sind, Friseurläden, Restaurants, die haben eher mal Sorgen, dass sie jetzt weniger Gäste bekommen und so weiter. Mit dem muss man halt auch natürlich einen regen Austausch pflegen und gucken, dass man vielleicht den ein Stück weit auch entgegenkommt und sagt, pass auf, wir stellen für dich noch ein paar Schilder auf, damit auch am Ende der Baustelle zu sehen ist, dein Laden hat weiterhin geöffnet, und damit gucken wir halt, dass wir auch die Anwohner da mitnehmen. Und in der Regel gibt es eher draußen das Feedback, am besten lasst ihr die Baustelle noch ein bisschen stehen, weil jetzt ist es schön ruhig hier.
Okay, cool.
Stimmt, ja.
Das freut sich tatsächlich eher, also wenn man denen keine Parkplätze wegnimmt. Aber ansonsten freuen sie sich darüber, wenn da weniger Autos langfahren.
Nun ist es ja grenzenlos komplex, in Berlin das zu machen. Ne? Ich meine, wir haben ja hier auch Zuhörer, die das vielleicht auf dem Land machen und alles selber machen. Wünscht ihr euch manchmal mehr Umfang, oder ist die Aufteilung so für euch super, oder dass man so Job Rotation macht und mal eine andere Phase macht oder sowas? Oder sagt ihr, das ist so komplex, diese Aufgaben, die ihr gerade macht, dass das super funktioniert, oder müsste es Änderungen geben, wie man allgemein baut, oder was würdet ihr euch manchmal wünschen, wie es vielleicht laufen könnte? Oder?
Angie, fangen wir an.
Ich finde es sehr komplex, was ich hier mache. Vor allen Dingen tauchen ja auch jeden Tag neue Fragen auf, die irgendwie gefühlt noch niemand bearbeitet hat. Und deswegen kriege ich hier eigentlich relativ wenig Langeweile. Ich weiß nur nicht, wie es in 10 Jahren aussieht, wenn ich den Job mal hier links über die Schulter schmeiße, das ganz locker alles mache und keine Gedanken mehr verschwenden muss. Großartig, aber ich denke, es ist sehr komplex, und man trifft, wie gesagt, immer wieder auf neue Situationen, die sehr interessant sind, und mir reicht es erstmal.
Marie, warum sollte man unbedingt deine Leistungsphase machen? Erklär mal, warum man unbedingt sich bei den Wasserbetrieben in deiner Leistungsphase für Bau bewerben sollte.
Also ich komme tatsächlich, ich bin ja erst 2 Jahre wieder bei den Wasserbetrieben, ich habe schon mal hier gearbeitet tatsächlich und war dann aber 8 Jahre extern in der Bauleitung.
Okay.
Und das, was ich mache, ist schon, also es ist, man denkt erstmal so, ja, sitzt ja den ganzen Tag am Schreibtisch, ne, und sieht die Baustellen ja nicht. Stimmt erstmal an sich schon. Also ich sehe die Baustellen, wenn dann, bevor sie eine Baustelle wird. Aber dadurch auch, wie André schon meinte, diese Komplexität der Bauvorhaben und dass jedes anders ist und jedes quasi seine Befindlichkeiten hat, oder du dann auch diese menschliche Komponente, die ich schon meinte, dann musst du wissen, wie du mit den Leuten umgehst, ne? Das macht letztendlich spannend. Also ich weiß nicht, ich glaube fast nicht, dass es mir in 10 Jahren so geht, dass ich sage, ich kann das jetzt blind, weil es geht nicht. Es ist viel zu unterschiedlich dafür. Also von daher, ich kann den Job auf jeden Fall Leuten ans Herz legen, die, ich sag mal, du musst gewissenhaft arbeiten, du musst genau, also einen Überblick behalten, das ist ganz wichtig. Also es ist spannend, Das ist, kann ich nicht anders sagen, ja. Macht Spaß und.
Jetzt war mal noch, Daniel. So, Christopher, warum sollte man Bauleiter machen bei euch? Also die Leistungsphasen 8 und 9 machen in Berlin. Warum ist das der geilste Job der Welt?
Absolut der coolste Job der Welt, weil ich natürlich im Vorfeld ja das Glück hatte, dass ich da die Kolleginnen so reingehauen habe und mir schon mal eine super Grundlage gegeben haben, dass ich das überhaupt ausführen darf. Und dann hat man als Bauleiter natürlich vor Ort ja doch eine relativ, ich nenne es jetzt mal Macht, weil alles, was vorher nicht funktioniert hat oder jeder Plan ist ja nur so gut, bis er auf die Realität trifft. So, und jetzt geht es darum, jetzt müssen Änderungen, jetzt muss was angepasst werden und jetzt muss man einfach entscheidungswillig sein. Man muss jetzt einfach sagen, alles klar, das ist vorher ist es ein Strich auf dem Plan, jetzt sind wir hier in der Wirklichkeit und jetzt heißt es, wir legen jetzt die Leitung doch weiter links lang. Oder wir müssen gucken, wir kommen jetzt irgendwo nicht durch, es gibt Hindernisse. Dann rufen wir nochmal in der Hydraulikabteilung an und sagen, liebe Hydraulik, rechnen nochmal nach, können wir den Durchmesser verändern? Also man ist da an der richtigen Macherstelle und kann richtig viel Spiel nochmal anpassen, bewegen. Man kann beschleunigen, man kann bremsen. Also das ist so eine lebendige Position. Auch weil die Baustellen ja so lebendig sind im Straßenraum, dass das ist einfach ein absoluter Top-Job ist.
Mich würde an der Stelle mal interessieren, weil ihr auch die Komplexität gerade beschrieben habt. Habt ihr oder hat jemand von euch schon mal mit BIM gearbeitet?
Nein.
Nee, aber wir haben tatsächlich eine Abteilung im Haus, die sich explizit damit auseinandersetzt. Genau, aber ich auch noch nicht.
Und wollt ihr das? Ist das so euer Traum, den ihr habt? So, damit ich zukünftig die Komplexität immer im Blick habe und immer visuell dargestellt bekomme, möchte ich das?
Wünsche ich mir das. Es steht im Strategiepaper der Berliner Wasserbetriebe, dass auch dieses BIM mit angenommen wird. Wahrscheinlich Bereiche gerade, wir haben ja auch einen Hochbau, der Werkebau ist ja ein Hochbau, da macht sich BIM an manchen Stellen wahrscheinlich erstmal besser. Aber ja, ich glaube, um BIM werden wir alle nicht drum herum kommen. Also BIM wird sich etablieren. Ja.
Ich habe mal gehört, ich war mal auf einem Vortrag, habt ihr auch vorgetragen, die Berliner Wasserbetriebe, und da wurde geäußert, dass ab Bauvoluminas von 10 Millionen BIM angewendet werden wird.
Da sind wir locker und oft drüber, tatsächlich.
Mhm. Ja, krass. Also es liegt noch nicht unter dem diesjährigen Weihnachtsbaum, sondern ist noch für die nächsten Jahre.
Das heißt, wenn das mal sich mal durchgesetzt hat, müssen wir euch drei wieder einladen und dann berichtet ihr uns, Building Information Management heißt das ja, wie das dann in Berlin umgesetzt wird. Das ist dann Folge 2. Also mich hat das jetzt total begeistert, sage ich mal. Wie begeistert ihr auch von eurem Job seid? Ich habe mir das vorher nicht so vorstellen können, was da so passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, cool, ja. Also ihr müsst uns mal auf eine Baustelle einladen, dann, dass wir mal kommen dürfen und mal gucken dürfen.
Es gibt die Infraspree in Berlin und Potsdam. Es ist abwechselnd eine Kongressmesse sozusagen für eben genau Baustellenbegehungen. Die Infraspree in Berlin, wenn ihr die nämlich gehört habt, nächstes Jahr, wir werden dann immer wieder quasi die besten aktuellsten Baustellen dann auch rausgesucht. Da fahren euch Busse rum und zeigen euch die Baustellen. Das ist richtig gut, vielleicht auch hier mal ein Team-Event. Aber ansonsten könnt ihr jederzeit, wenn ihr in Berlin seid, einfach mal durchrufen.
Das Angebot nehmen wir gerne an und melden uns mal bei euch und dann machen wir mal ein paar Social-Media-Bilder auch von Baustellen in Berlin und stellt euch vielleicht mal mit vor.
Aber mich würde trotzdem noch eins interessieren, ne? Also 5 Fragen, auf die würde ich nachher zum Schluss verzichten, weil das ja schon sehr, sehr gute persönliche Fragen waren, ne, die technisch sind. Aber ich habe noch eine technische Frage, die auch an euch gerichtet ist. Jetzt haben wir jetzt keine irgendwie Tipps bekommen, was man zukünftig beachten soll von vergangenen Fehlern. Was sind denn bisher die größten Herausforderungen gewesen für euch? Nennt man ein Beispielprojekt und sagt, ganz ehrlich, davor saß ich, bin fast verzweifelt und nachher habe ich die Lösung gefunden. Was war das?
Also bei mir sind es überwiegend so interne Regelungen, die man dann über 5 Ecken führen muss und um Informationen herauszubekommen und dann doch wieder am Anfang landet. Also genau, das ist so, das kann aber in jedem Projekt passieren. Da kann ich jetzt gar nicht so großartig ein Projekt nennen. aber es sind doch immer die Abstimmungen und auch die ganzen Abstimmungen mit dem Senat und so, was doch dann manchmal ein bisschen verzweifelt, woran man verzweifelt dann, ja.
Da merkt man halt auch, dass viel Projektmanagement mit drin, ne? Also es ist nicht nur irgendwie technisch, ich rechne hier mal was aus und dann setze ich das so um, sondern viel Organisation, viel kümmern, viel Dinge links und rechts aussehen und sich drum kümmern einfach.
Marie, wie ist das bei dir? Was ist deine größte Herausforderung gewesen bisher? Muss auch nicht bei dem Job gewesen sein, kann auch vorher gewesen sein. Du hast ja 8 Jahre Bauleitung gemacht.
Ja, Bauleitung. Oh ja. Wenn sie dich am Samstagabend anrufen, nachts um 3 oder so, weil sie Nachtschicht haben und sagen, wir brauchen jetzt dieses eine Teil und wenn das jetzt nicht da ist, dann können wir nicht weitermachen und du dann losrennst. Nee, so eine Sachen halt. So, das, was Christopher letztendlich auch meinte, diese oftmals auf dem Bau spontane Änderungen, die jetzt sofort aber quasi bewältigt werden müssen, sonst geht die Welt unter. Das habe ich jetzt bei mir aktuell in der Tätigkeit nicht. Bin ich auch ganz froh darüber, ehrlich gesagt.
Aber Christopher, wie reagiert ihr dann? Also ich würde doch, wie reagierst du, wenn jemand zu dir sagt, du, jetzt aber sofort?
Na, das Telefon glüht dann einfach. Man probiert alles in Bewegung zu setzen, um das schnellstmöglich wieder die Lösung herbeizuschaffen. Für welchen Zustand auch immer, weil Stillstand kostet Geld und es muss irgendwo eine Lösung her. Das heißt, in der Regel ganz viel telefonieren und gucken, dass man Gott und die Welt bewegt, um einfach da wieder in Schwung zu bekommen.
So, jetzt sind wir Christopher aber noch. Was war deine größte? War das der Baum oder war das schon der Baum jetzt oder hast du noch was anderes?
Nee, also derzeit, ich habe sogar noch einen aktuell ungelösten Fall, der heißt, wir haben auch eine Trinkwasser, also eigentlich haben wir einen Kanal, um mal hier beim Abwassertalk den Kanal ins Spiel zu bringen, eigentlich haben wir einen Kanal saniert, beziehungsweise erneuert, Abbruch, Neubau, Kanal und über dem Kanal liegt eine Trinkwasserleitung. So, und die Trinkwasserleitung ist aus einem alten Gussbaumaterial, das ist nicht bruchsicher, das heißt, wir mussten erstmal die Trinkwasserleitung erneuern. Und bei der Trinkwasserleitung läuft uns seitlich aus der Straße Wasser in den Baugraben. Aber nur ganz punktuell an einer Stelle. Und wir wissen nicht, wo es herkommt. Und es ist auch zu weit oben, um Grundwasser zu sein. Und unten den Kanal konnte man mittlerweile auswechseln, weil da ist das Wasser nicht reingelaufen. Aber oben an dieser Stelle kommt Wasser her. Das haben wir beproben lassen. Also erstmal haben wir alles, die ganzen Umgebung abgesucht, wo könnte dieses Wasser herkommen. Und das haben wir jetzt beproben lassen vom Labor, dieses Wasser. Und es könnte Trinkwasser der Berliner Wasserbetriebe sein. Aber wir finden das Leck nicht. Finden das Leck im Leitungssystem nicht. Und da suchen wir heute noch. Und vorher können wir eben, also wir vermuten, es könnte ein Leck jetzt da sein und wir suchen ab und müssen eine Trinkwasserleitung DN1000 zuschiebern, um eben zu gucken, ob dieser Druck eventuell mal nachlässt und es nicht weiter reinläuft in diesen Kram. Und das ist gerade noch eine sehr ungelöste Aufgabe, wo ich dann natürlich auch nicht mehr alleine bin, weil, wie gesagt, da muss man die Hebel in Bewegung setzen, seinen Kollegen mitnehmen, die denn so eine große Transportleitung auch mal zudrehen könnten, weil das kann man nicht einfach mal so machen. Das ist gerade noch ungelöst und bleibt noch spannend.
Ja, also spannend, Leute, spannend.
So ein Wasserschaden kann auch mal 2 Kilometer weiter sein und er sucht sich irgendwo seine Wege durch Leerrohre etc. und zeigt sich an einer ganz anderen Stelle.
Ja, mega.
Krass. DN1000er Trinkwasserleitung.
Es ist ja natürlich auch alles speziell in Berlin, ist ja wieder klar, weil Berlin so groß ist. Ich fand es mega spannend heute. Wir machen ja immer so eine Stunde und ich glaube, wir könnten noch 5 Stunden reden. Das machen wir dann mal in Berlin unter uns. Und dann, wie gesagt, 2. Folge BIM. Das machen wir dann, wenn ihr da mal Erfahrung mitgesammelt habt durch die Planung, hätte ich gesagt. Das wäre sowieso ein gutes Thema. Aber um das vielleicht abzuschließen, unseren Podcast heute, vielleicht an euch 3 nochmal die Frage, was wollt ihr unseren Zuhörern vielleicht so einer nach dem anderen vielleicht noch mitgeben zum Bau, was man wissen sollte, was ihr vielleicht so eure Gedanken sind, die hier jemand, unsere Zuhörer so vielleicht zum Ende noch mitnehmen sollten? Christopher, fangen wir mal bei dir an, diesmal.
Ja, mir fällt da gerade ein Spruch ein, liebe Leute, habt Vertrauen, keine Zukunft ohne Bauen. Also damit geht es weiter.
Das ist doch mal was, den nehmen wir mit.
Das ist gut.
Marie.
So eine schöne Lebensweisheit habe ich natürlich nicht, aber ja, Bau hat unheimlich viel Potenzial, also generell, die Branche hat ja immer Potenzial, aber die Jobs sind halt, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Also für jede Persönlichkeit an Mensch findet sich da irgendwo ein Job und bei den Wasserbetrieben kann ich sehr empfehlen. Bin ich ja jetzt insgesamt doch dann relativ lange schon. Genau, also da ist keine Mühen scheuen oder einfach mal versuchen und da findet sich zu jedem Topf der Deckel.
Cool.
Genau, das würde ich fast auch sagen. Das ist einfach, man muss den Mut haben, also sich trauen, machen und auch Interesse ist sehr wichtig und ich kann es jedem nur nahelegen, sich bei der BWB zu bewerben. Das ist ein tolles Unternehmen. Es hilft sehr viel im privaten Bereich auch und es ist super. Ich kann es nur jedem empfehlen.
Ja, super, danke dafür. Ich habe trotzdem noch mal eine kurze Frage, ganz kurze Antwort. Wasser oder Abwasser? Marie, fang an. Wasser oder Abwasser?
Abwasser.
Angie.
Abwasser.
Wasser.
Christopher.
Abwasser. Klar.
Super Schlusswort für den Abwasser. Ein super Schlusswort für den Abwassertalk. Leute, ganz, ganz vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, Pantarei, das Wasser fließt immer bergab.
So, ciao.
Ciao, sehr gut.